So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode 74 dieses kleinen Podcasts. Mithin die vorvorletzte Episode vor den großen Sommerferien. Das ist schön. Und wer diese Staffel schon ein bisschen verfolgt und vielleicht auch diesen Podcast, kennt das Thema, das Abschlussthema dieser Staffel jetzt aus 11 Teilen bestehend, ist die Frage, wenn der Berliner Senat sagt, die Richtung in der Bildung stimmt oder die Richtung der Bildungspolitik stimmt, mal die Akteurinnen und Akteure in der Berliner Bildungslandschaft zu fragen, stimmt sie denn tatsächlich? Da hatte ich jetzt in den letzten Folgen schon einige Leute zu Gast. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Heute sitzt mir gegenüber, weil die Schülerinnen und Schüler haben natürlich auch was dazu zu sagen, der Vorstand des Landesschülerausschusses. Mir gegenüber sitzen Aimo Görne, Dane Neiners und Orjun Ilter. Und ich freue mich ganz doll. Hallo und herzlich willkommen.
Hallihallo. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. An der Stelle kleine Props an das Team von Mehr als Lernen, weil in deren Räumlichkeiten dürfen wir heute, wie bei der letzten Aufzeichnung, die ich mit euch hatte, auch wieder sitzen und diese kleine Episode aufzeichnen. Ich freue mich ganz doll. Ich habe mir sagen lassen, dass eure Generation sehr viel Wert auf Diversität und Gleichberechtigung legt. Warum sitzen hier drei Männer?
Asche auf unser Haupt, in dem Fall aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil leider unsere Kollegin Julina verhindert ist, die ja bei der letzten Folge mit bei war, und andererseits, weil wir noch nicht das Thema der Diversifizierung komplett abgeschlossen haben im LSA. Aber wir arbeiten dran.
Das sind die BSAs, die es euch entsenden, ne? Also die Bezirksschülerausschüsse?
Genau. Wir sind ja das oberste Gremium von dem Bezirks- und dann auch den Schulgremien darunter. Das heißt, wir sind auch größtenteils abhängig davon, was wird uns praktisch gesendet, beziehungsweise wer wird in den Landesschülerausschuss gesendet. Und da gibt es jetzt aber eine Schulgesetznovelle, die das gerade auch strukturell durch eine Quotierung überarbeiten bzw. verhindern möchte.
Okay, also die Bezirksgremien tatsächlich da nochmal ein bisschen in die Pflicht nimmt und sagt, schaut da bitte noch ein bisschen stärker drauf.
Genau, richtig.
Okay, Einstiegsfrage, die hatte ich auch euren Kolleginnen und Kollegen vom Landeselternausschuss neulich schon mal gestellt. In ähnlicher Form, wir haben es jetzt das Ende des Schuljahres 2023, 2024. Wie geht es denn den Schülervertretenden im Moment?
Ja, ich würde sagen, inzwischen nach Corona auch wieder ein bisschen besser. Also man hat einfach die Situation, dass während dieser ganzen Zeit mit Homeoffice und Distanzunterricht und ja, was es da alles für spannende Konzepte gab, die Schülervertretung so ein bisschen eingebrochen ist und viele SchülerInnen auch einfach von der Bildfläche, sag ich mal, verschwunden sind. Und ich würde sagen, das gleicht sich inzwischen so ein bisschen wieder aus, mehr oder weniger. Also ich nehme das in meiner Schule wahr, aber auch in meinem BSA, dass einfach viele SchülerInnen jetzt wieder zurückkehren, dass das wieder besser besetzt ist, als es vorher war. Aber ich würde sagen, insgesamt spürt man das schon noch, dass da einfach diese Pause war und dass die Bereitschaft und die Motivation, sich zu beteiligen und zu engagieren, einfach wesentlich geringer ist.
Das waren ja auch tatsächlich, also wir waren ja, also ich habe mal im Nachhinein geguckt, so viele Wochen tatsächlich vollständiger Lockdown waren es unterm Strich gar nicht. Aber diese Wochen, die wir hatten, mit all den Maßnahmen rundherum und danach und Mitteilungsunterricht und so weiter, und den ganzen Distanzformaten. Also da ist schon echt viel Zeit draufgegangen. Wie habt ihr das eigentlich damals in der Schülervertretung gemacht?
Wir haben auch Wahlen digital durchgeführt. Also es war natürlich eine gewisse Umstellung im Vergleich jetzt zu einem großen Saal, wo man halt eben als Schülervertretung dort sitzt. War das eine große Umstellung. Wir mussten dann gucken, welches Programm nutzen wir. Dann ging der Link nicht, dann ging der Link nicht. Dann beim dritten Anlauf ging es. Insofern natürlich war das eine Herausforderung, vor allem in der Schülervertretungsarbeit, jetzt auf Schul-, Bezirks-, aber auch Landesebene, wo ich grundsätzlich sagen kann, klar, das war insofern eine große Herausforderung für uns als Schülervertreter.
Tatsächlich muss ich dazu sagen, also ich würde gerade und Ortschen auf jeden Fall zustimmen, wo sie sagen, so vor allem für die untere Schülervertretung, also für Schulebene, ja, die große Masse, war das extrem herausfordernd. So. Für uns als weiterführende Gremien war es in Teilen aber auch so, ich will nicht sagen, so ein bisschen ein Rettungsring, aber so ein bisschen, wo man sich so drauf fokussieren konnte, weil das lief ja weiter. Vieles ist ja so am eigenen Schreibtisch arbeiten, Anträge schreiben, so. Ja. Per Videokonferenz konnte man sich ja trotzdem treffen und auch die Wahlen und Abstimmungen durchführen. Und da muss ich auch sagen, ein Stück weit hat es da zumindest auf den weiterführenden Ebenen dazu geführt, dass auch eine Professionalisierung stattfand, weil einfach mehr Leute mehr Zeit hatten und mehr eben auch Kapazitäten reingesteckt haben, was jetzt tatsächlich wieder abklingt. Also ich sehe wirklich ab, muss ich da dazu stimmen, wo er sagt, es geht wieder hoch, vor allem in den Schulen und Schülervertretungen in den den Schulen, geht aber an meiner Meinung nach vor allem auch in den anderen Ländern, anderen Landesschülervertretungen vom Niveau her wieder etwas nach unten von der Beteiligung und vor allem den Kapazitäten.
Zumal lässt sich auch sagen, vor allem durch die Corona-Pandemie konnten wir politische Themen wie zum Beispiel Digitalisierung noch stärker in den Vordergrund stellen. Das war, glaube ich, nochmal eine Sache, die es deutlich gemacht hat, dass halt einfach viele nicht die Möglichkeit hatten, mit digitalen Endgeräten zu arbeiten, dass die Schulen nicht richtig ausgestattet wurden, wo man halt eben auch auf verschiedene Themen nochmal noch stärker aufmerksam machen konnte durch die Pandemie. Klar ist aber auch, wir hätten uns, glaube ich, alles andere als eine Corona-Pandemie gewünscht.
Hat sich im Nachhinein nachhaltig was geändert im Bereich Digitalisierung aus eurer Sicht?
Ich würde sagen, in den Schulen auf jeden Fall auch. Einfach weil viele Sachen dann sehr schnell angegangen wurden. Also was zum Beispiel Lernplattformen anging, in meiner Schule gab es das davor auch schon, da haben wir mit Learning gearbeitet, aber an vielen anderen Schulen gab es vorher so noch gar nicht und dadurch, dass es dann einfach notwendig war und es angeschafft wurde, ist es dann im Endeffekt auch an vielen Schulen geblieben und da haben sich schon einige Sachen verändert, auch was die Ausstattung angeht mit digitalen Endgeräten, also Schüler, iPads und so weiter, haben sich schon einige Sachen verändert, aber da ist auf jeden Fall immer noch ein riesiger Nachholbedarf da und da fehlt auf jeden Fall ganz viel noch.
Kann ich mich größtenteils anschließen.
Klar. Ich mich auch. Also das ist, glaube ich, vielseitig. Angefangen von der Infrastruktur, auch der Ausstattung, gibt es da noch ein paar Sachen, die zu machen sind.
Wir hatten beim, aber auf jeden Fall fand ich interessant, ist die zu dem Thema jetzt noch ganz kurz, habe ich das Gefühl, ist so das Bewusstsein größer geworden, dass wir da einfach mehr tun müssen. So, das finde ich persönlich ganz positiv.
Ja, also so, weil so manche Sachen so sich einfach auch für unsere Schülervertretung einfach so Meetings, digitale Konferenzen sich einfach etabliert haben, so, das ist wesentlich einfacher, sich einfach digital zu treffen für so, vor allem so administrative Sachen innerhalb der Abstimmung. Ich glaube, in den Schulen vor allem auch so, wo Sachen, Dinge erleichtern, weil manche so ein bisschen die Berührungsprobleme damit hatten und im Vorhinein gesagt haben, ach nee, wir bleiben beim Altbewährten und jetzt dadurch, dass sie zwangsweise so das ausprobieren mussten, an manchen Stellen die Erleichterung gespürt haben. Ich glaube auch, an vielen Stellen ist aber auch klar geworden, Digitalisierung ist nicht nur einfach so das Allheilmittel, sondern damit geht viel Aufwand einher und damit geht vor allem am Anfang viel Investitionen einher von Zeit, von Aufbau und vor allem eben auch von der Mittelaufbringung und dann vor allem auch Mittelvergabe.
Ich hatte tatsächlich während der gesamten Debatte um Digitalisierung und Beschaffung von Endgeräten tatsächlich den Eindruck, dass viele Verantwortliche dachten, na, wir schmeißen jetzt die Tablets in die Schulen rein, zack, digitalisiert irgendwie, aber nicht gesehen haben, dass da noch ganz viel mit dran hängt.
Ich glaube, was ganz spannend ist auch generell an dieser ganzen Zeit ist, dass man total viel ausprobiert hat und einfach alles Mögliche irgendwie gemacht hat, weil es gefehlt hat und da aber auch gemerkt hat, okay, nicht alles funktioniert so und nicht alles kann man einfach umsetzen und kann man so machen, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und dass dadurch, dass es jetzt eben nicht mehr alles notwendig ist, man da überlegen kann, okay, das und das waren Maßnahmen, die waren ganz sinnvoll, die behalten wir jetzt und da setzen wir auch weiterhin drauf. Aber wie du schon gesagt hast, manche Sachen kann man einfach nicht so einfach machen oder einfach nur iPads draufwerfen und dann denken, okay, das klappt schon. Und da muss man sich dann noch andere Maßnahmen überlegen und überlegen, wie man das dann richtig mit Ausbildung und so weiter hinbekommt.
Wie gesagt, das ist der falsche Gedanke, nur einfach so ein paar iPads reinzupacken und zu meinen, ja, das können dann die Schüler. Da geht es um die Medienbildung innerhalb der Schule, die natürlich noch stärker etabliert werden muss, auch innerhalb des Lehrpersonals. Dann, wie gesagt, auch bei der Infrastruktur, es gibt viele Schulen, die kein richtiges Netz haben. Gucken wir uns die Schulen im ganz tiefen Norden an, da ist es eben nicht gut, da ist halt eben die Infrastruktur sehr schlecht. Wo dann halt eben zu sagen ist, dass halt einfach, wie gesagt, Digitalisierung weiterhin ein wichtiges Thema ist, ein wichtiges Themengebiet, was weiter angegangen werden muss.
Okay.
Ja, vor allem, also wichtiger Punkt auch genannt, Lehrkräftebildung und wir sind ja Schülervertreter, aber wir müssen das ja auch gesamtheitlich denken, so ich mag dieses Einzelinteressenskämpfen immer nicht ganz so, es funktioniert nur Hand in Hand und da muss ich absolut sagen, die Lehrkräfte wurden da an vielen Stellen massiv alleingelassen und es gehört einfach auch in eine Excel-Tabelle zu nutzen, um was durchzurechnen, das ist möglich, aber um wirklich pädagogisch hochwertigen Unterricht zu machen mit digitalen Mitteln, ist einfach ein ganz anderer Aufwand und ganz andere Bildung eben auch notwendig und eben auch Vorbereitung und eben Umstellung auch von der Unterrichtskonzeption und das fand nicht statt.
Ich würde mal einen Themensprung machen, also schon noch so ein Stück weit bei Corona bleiben und da jetzt vielleicht nicht unbedingt die Gesamtposition des LSA. Mich würde mal eure Perspektive darauf interessieren. Ihr wart's. Also ihr seid jetzt in einem Alter, ihr müsstet jetzt wahrscheinlich alle in der Oberstufe sein mittlerweile. Aimo ist jetzt fertig, hat gerade Abitur gemacht. Ihr seid in der Oberstufe, oder?
Ich bin jetzt in der 11. Jahr Q2.
Ich bin in der 10. und komme jetzt in die Oberstufe.
Okay, alles klar. Dann sind wir von der Altersgruppe alle eingeordnet. Ich kann mich erinnern, es gab während dieser Corona-Zeit ja verschiedenste Maßnahmen, die auf die einzelnen Jahrgänge abgestuft gewesen sind. Wo es dann darum ging, wann holen wir welche Jahrgänge zurück in die Schulen, welche bleiben zu Hause. Und mir ist damals aufgefallen, das haben wir bei der letzten Episode miteinander schon mal besprochen. Da gab es so eine Alterskohorte, ich mag diesen Begriff nicht, aber der wird so oft verwandt, 7. bis 9. Klasse damals, der irgendwie vergessen worden ist, der sehr lange zu Hause war und das war ja irgendwie, da wart ihr ja auch mit dabei. Was würdet ihr sagen, wie euch das beeinflusst hat?
Ich denke, was sich dazu sagen lässt, ist halt einfach vor allem, und das ist das beste Beispiel, die Klassen. Das Klassenklima ist deutlich schlechter geworden. Also es gibt keinen richtigen Zusammenhalt in der Klasse. Das spüre ich in meiner Klasse. Denn es gab ja diesen Teilungsunterricht. Es gab zwei Gruppen in der Klasse. Einer ging dann in der und der Woche zur Schule, der andere nicht. Manchmal war es ja so, dass gar keiner zur Schule ging und es halt einfach nur Homeschooling war. Insofern lässt sich sagen, klar, das Klassenklima ist deutlich verschlechtert durch die Corona-Pandemie, aber auch außerhalb dessen,
also
die Leistung
immer noch nachhaltig sozusagen.
Man spürt die Auswirkungen.
Okay.
Außerhalb dessen auch natürlich die Leistungen. Viele Schülerinnen und Schüler, ich eingeschlossen, haben halt einfach wirklich die Meetings verpennt. So, dadurch wurde ist Inhalt verloren gegangen. Das ist insofern ein großes Problem, weil dadurch Defizite entstanden sind, die man jetzt nachholen muss. Mhm. Was natürlich auch insofern eine weitere Belastung für Schülerinnen und Schüler ist, wo man halt eben sieht, leistungstechnisch kam es zu einer Belastung durch die Corona-Pandemie. Vor allem in den jüngeren Jahrgangsstufen 7 bis 9.
Ich würde sagen, generell sind ganz viele Lücken entstanden. Also zum einen natürlich massive Probleme im Bereich einfach des fachlichen Inhalts, aber auch was soziale Kompetenzen angeht. Also das sehe ich in meiner Schule gerade immer mehr, dass auch die jüngeren Jahrgänge einfach aus dieser Zeit kam, wo das in der Grundschule Thema war, wo man da kennengelernt hat oder gelernt hat, wie man mit Menschen umgeht und wie man als Klasse oder als Schüler gemeinsam lebt und dass da einfach jetzt sehr viele Probleme auftreten, weil die Schüler einfach in der Zeit nicht in der Schule waren und da total viel verloren gegangen ist.
Ja, es hat vor allem zu einer Entfremdung innerhalb der Klasse geführt. Für mich persönlich nicht, weil, wie so ein bisschen angesprochen vorhin, ich hatte Schülervertretung, mit denen ich mich beschäftigen konnte, das ist nicht ausgefallen. Für viele Mitschüler war das eine extrem belastende Zeit. Vielleicht auch haben sie es gar nicht so mitbekommen, sondern wirklich dann erst in den Nachwirkungen über die Leistung. Ich glaube aber auch noch viel stärker auch im einfach den sozialen Kompetenzen, die einfach darunter ins Mitleidenschaft gezogen wurden, beziehungsweise nicht ganz die Entwicklung mitgemacht haben, die sie eigentlich sollten. Und um da auch das Thema klar zu benennen, wir haben halt auch eine große Anzahl von häuslicher Gewalt innerhalb der Zeit erlebt. Und die Personengruppe war alt genug, um zu sagen, okay, die können sich schon so ein bisschen auf sich alleine aufpassen. Da muss man jetzt nicht dauerhaft ein Auge drauf haben, aber waren zu jung, um zu sagen, okay, ist abschlussrelevant. Deswegen sind die wirklich so bei den politischen Maßnahmen so außen vor geblieben, in großen Teilen, was ja jetzt auch im Nachhinein in der Aufarbeitung auch absolut anerkannt wurde, auch von politischen Vertretern und auch von medizinischen und vor allem auch psychologischen Vertretern, die gesagt haben, das waren die Auswirkungen, vor allem für den Nutzen, stehen nicht im Verhältnis.
Also das fand ich tatsächlich damals auch krass. Ich war ja damals auch noch in der Elternvertretung in verschiedensten Gremien aktiv und das hat mich tatsächlich auch befremdet, wie viel Energie man administrativ darauf verwendet hat, auf Prüfungen, also nicht auf Jahrgänge, sondern wirklich auf Prüfungen, wo ich wirklich gedacht habe, so können wir das irgendwie ein bisschen abkürzen von der Formalität her und irgendwie gucken, dass wir mit den Jugendlichen irgendwie da zu Rande kommen, also die Energie. Also was man dann später gemacht hat, dass man gesagt hat, man setzt die MSA-Prüfungen aus. Ich habe mich damals gefragt, müssen wir wirklich am Gymnasium jetzt in diesem Jahr die MSA-Prüfungen schreiben? Also fand ich merkwürdig, wo ich wirklich gedacht habe, okay, die Kapazitäten könnte man mal anders nutzen.
Absolut.
Vor allem würde ich sagen, dass auch im sozialen Bereich einfach viel zu wenig nachgeholt wurde. Also es gab dann irgendwie ja dieses Programm Start nach Corona. Aber dass jetzt immer noch sehr viele Auswirkungen davon einfach sichtbar sind, ist, glaube ich, zwar vielen bewusst, aber da wirklich was dran gemacht oder da dagegen gehandelt, wird aus meiner Sicht einfach zu wenig, weil ich so ein bisschen wahrnehme einfach, dass viele jetzt sagen, ja, das sind noch Auswirkungen von Corona, aber dass man sich wirklich damit beschäftigt und wirklich versucht, dann darauf aufbauend irgendwas zu verändern, sehe ich nicht.
Vor allem, weil es offene, überlastetes Schulpersonal prallt, diese Lücken.
Also das ist tatsächlich der Punkt an, die Frage stelle ich mir ganz, ganz häufig und ich würde die gerne mal an euch weitergeben an der Stelle. Wir reden ganz viel über die Nachwirkungen der Corona-Zeit und die Frage, wie geht es denn eigentlich Jugendlichen und Kindern heute? Und was ist noch Nachwirkung? Was ist möglicherweise einfach die allgemeine Situation? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ganz oft das Gefühl, okay, ja, man kann es vielleicht mit Corona ein Stück weit mit begründen, aber eigentlich müsste man heute andere Dinge nochmal zusätzlich tun, machen können. Also man kann nicht alle auf Corona schieben irgendwo.
Absolut, absolut. Also da scheinen verschiedene, ich will sagen, eigentlich ja schon jahrzehntelange, aber mittlerweile eigentlich noch jahrelange, bleiben wir erstmal dabei, Fehlkoordination, Fehlinvestition, auch falsche Sparpolitik. Wir haben jetzt einfach den Lehrkräftemangel, ne, vielseits so, da kann man die Auswirkungen sich herleiten, was einfach passiert, wenn regelmäßig Unterricht ausfällt, wenn Doppelsteckungen wegfallen, jetzt für dieses Schuljahr auch politische Entscheidung, ne, dass das Anforderungsprofil 2, glaube ich, heißt es. Profilbedarf 2 wegfällt. In dem Fall also viele so Sachen, so um individuelle Sachen aufzufangen, auch so die Individualität der SchülerInnen, vor allem in ihren Schwächen, eben auch zu fördern und auch an anderen Stellen einfach, dass wir in der Integration gescheitert sind. Das heißt also, einen niederschwelligen Einstieg ins Schulsystem haben wir einfach nicht hinbekommen, flächendeckend an einigen Stellen.
Für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt nach Deutschland kommen. Und
hier genau. Wo es um teilweise Sprachbarrieren geht, wo es teilweise auch einfach Traumata, die mit der Flucht einhergingen, dass sie nicht aufgefangen wurden, beziehungsweise dort entsprechend betreut wurden. Was ich jetzt noch viel krasser jetzt auch in Richtung auch dem Schulplatzmangel äußert, indem wir einfach teilweise geflüchteten Schulen haben, also wirklich Schulen, wo wir bloß geflüchtete SchülerInnen drauf haben, was integrationspolitisch ein absolutes Desaster ist, was auch die politischen Entscheidungstragenden wissen, wo ich in Teilen sagen muss, okay, das muss jetzt aktiv verhindert werden, aber es ist viel krasser, dass sowas notwendig wird, ist einfach jahrelang, jahrzehntelange Fehlkoordination und auch Fehlausrichtung. Und das sind halt die Wirkungen, die wir jetzt gerade eben hier ganz klar in den Ergebnissen spüren, neben Corona, aber eben auch bei, sei es jetzt PISA, sei es die ganzen Landesstatistiken, die das schon viel früher gezeigt haben, dass es bergab geht für Berlin, das sehen wir jetzt.
Vielleicht nochmal auch, um auf deine Frage nochmal genau zurückzukommen, glaube ich, dass es aber auch, wie du gesagt hast, eben nicht nur an Corona liegt, also dass da ganz viele auch einfach Entwicklungen, Gesellschaft, passiert sind, die überhaupt nicht im Bildungssystem berücksichtigt wurden. Also da ist jetzt Digitalisierung und mehr Social Media ein Thema. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, wo wir einfach sagen, okay, unsere Gesellschaft ist in einem stetigen Wandel. Da hat sich einiges verändert und das Schulsystem ist eigentlich gleich geblieben. Und so als ewiger Kern bleibt es irgendwie so, aber man nimmt eben keine Rücksicht darauf und wundert sich dann, dass eben die Methoden, die man auch schon vor 10, 20, 30 Jahren benutzt hat, nicht mehr jetzt funktionieren und eben dann SchülerInnen irgendwie nicht mehr so aus dem Bildungssystem gehen, wie wir es gern hätten.
Man könnte sagen, Corona ist die Spitze des Eisbergs der Bildungskrise, die halt eben deutlich gemacht hat, dass auch nach Corona halt eben wirklich enorm viele Herausforderungen gegeben sind, nicht durch Corona heraus, sondern eben durch die vergangenen Faktoren, die mit eingeflossen sind. Ich habe es ja vorab gesagt gehabt, Corona hat ja nochmal jeweilige Herausforderungen im Bildungsbereich deutlich gemacht, Digitalisierung etc. Und das wird halt eben auch oder ist halt eben darauf zurückzuführen, dass in der Vergangenheit vor dieser Zeit nicht viel gemacht wurde. Deshalb lässt sich halt einfach, wie gesagt, dazu sagen, dass halt einfach das große Problem ist, dass in der Vergangenheit nicht viel gemacht wurde. Es wurde wenig Geld in Digitalisierung investiert. Medienbildung kam zu kurz oder gar nicht. Es gibt Lehrkräfte, die bis heute nicht wissen, wie man einen PC anschaltet. Das ist insofern das große Problem und macht halt einfach nochmal deutlich, jetzt außerhalb der Digitalisierung, auch in anderen Themengebieten natürlich, dass halt einfach das große Problem ist, dass in der Vergangenheit wenig gemacht wurde. Viel zu wenig.
Ihr habt jetzt als Landesschülervertretungen neulich eine Positionierung rausgegeben oder ein Positionspapier zusammen mit den anderen Landesschülervertretungen hier in Ostdeutschland zum Thema Rechtsextremismus. Das war jetzt für mich ein Punkt zu überlegen, okay, was ist jetzt tatsächlich davon in den Schulen entstanden, was ist einfach so der allgemeine gesellschaftliche Trend? Und warum sollte der sich nicht am Ende auch in den Schulen wiederfinden? Wie guckt ihr denn da drauf? Also die Frage würde ich jetzt ganz gerne euch weitergeben.
Ich würde sagen, dass das so ein bisschen auch damit zusammenhängt, was dass Schulen eben einfach so als gesondert betrachtet werden. Also wir haben ja diese gesellschaftliche Entwicklung einfach insgesamt des Rechtsrucks, was wir jetzt auch in den Ergebnissen der Europawahlen sehen, was sich ja einfach widerspiegelt. Und das findet sich natürlich auch in den Schulen wieder. Also dass SchülerInnen davon nicht unberührt bleiben, ist, glaube ich, eindeutig. Und das sieht man jetzt ja auch einfach an dieser Situation, worauf wir auch dieses PP geschrieben haben, aber auch in den Wahlergebnissen. Und das ist, glaube ich, so eine Illusion, dass man immer gedacht hat, okay, Jugendliche, die sind irgendwie ja nicht so anfällig dafür oder die sind dann eher in der Mitte, Mitte links. Das ist, aber die natürlich auch von gesellschaftlichen Entwicklungen mitgenommen werden und jetzt politisch nicht gesondert betrachtet werden können als Jugendliche, sondern eben zur gesamten Gesellschaft dazugehören, hat man, glaube ich, einfach so ein bisschen vergessen und ignoriert.
Ich denke, wenn ich kurz dazu einhaken darf, wir leben in Zeiten politischer Krisen und diese haben direkte Auswirkungen auch auf uns junge Menschen, auf Schülerinnen und Schüler, noch stärker beeinflusst durch die sozialen Medien unter anderem. Ein Punkt, der auch noch nicht vergessen werden darf, vor allem Parteien wie jetzt, ich nenne es beim Namen, die AfD, nutzen es gekonnt aus, junge Menschen für sich zu mobilisieren, unter anderem auch durch die sozialen Medien. Das haben wir bei der Europawahl bemerkt oder beobachten können. Was insofern auch natürlich noch eine ernstzunehmende Gefahr ist, wo man halt eben sieht, viele Schülerinnen und Schüler werden halt eben dadurch politisch beeinflusst. Außerdem ist halt eben das große Problem, und das haben wir auch im Positionspapier deutlich gemacht, ein geschichtlicher Bezug zur Geschichte ist vor allem bei jungen Menschen aktuell sehr schlecht gegeben. Insofern, dass weniger Zeitzeugenberichte stattfinden. Das wurde auch im Positionspapier deutlich, dass das Thema im Geschichtsunterricht viel zu kurz kommt. Die Aktualität und Relevanz politischer Sachverhalte.
Das ist total interessant, weil ganz viele Leute immer sagen, irgendwie, gerade Rechtsextremismus haben wir so wahnsinnig viel im Geschichtsunterricht.
Ja, tatsächlich für uns in Berlin ist das normal. Es ist in anderen Ländern überhaupt nicht normal, das Dritte Reich zu thematisieren. Genau, und ich meine, es ist einfach so, ich glaube, das ist ja auch so das Thema, worauf wir uns dann gebaut haben, allgemein, dass wir gar nicht so das Extrem daran sehen, dass wir jetzt alle plötzlich nur noch mit Springerstiefeln in die Schule kommen. Das wäre ja absurd, das zu formulieren, weil das überhaupt nicht der Wahrheit
entspricht. Genau, also das war meine Frage, was war der Auslöser dafür?
Das, was wir vor allem wahrnehmen, sind, dass rechte Narrative ungefragt geäußert werden können. Unhinterfragt und unwidersprochen bleiben in Teilen, wo man vor 3, 4, 5 Jahren vielleicht noch gesagt hat, das kannst du so in der Form nicht äußern, das ist ausländerfeindlich, das ist stigmatisierend, das sind einfach rechte Narrative, die da übernommen werden, völkische Narrative eben auch. Und um den Punkt zusammenzufassen, es ist, SchülerInnen sind krass geprägt vom Elternhaus, von ihrem sozialen Umfeld. Und wenn wir da eben den Rechtsruck wahrnehmen, dann werden wir das auch früher oder später eben in den Schulen und vor allem zum geschichtlichen Bezug. Ich glaube, dass wir Präventionsarbeit in Richtung Antisemitismus vor allem, allerdings generell vor allem Ausländerfeindlichkeit, nicht mehr nur darüber aufbauen können oder primär darüber aufbauen können, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das denke ich, können wir als Deutschland vor allem nutzen, um zu zeigen, wie es sich wirklich in extreme entwickeln kann. Für Schülerinnen und Schüler ist es aber größtenteils einfach keine Zeit mehr, zu dieser in direkten Bezug haben, teilweise nicht mal mehr über Personen direkt kennen. Es sind vielleicht noch die Oma, Opa, Uroma, ist schon so eine Frage. Aber vor allem für die Zukunft, dass es darüber, so wie es für früher, glaube ich, selbstverständlich war und so dieser direkte emotionale Bezug eben auch zu der Zeit herrschte, den haben wir eben in manchen Stellen einfach nicht mehr so stark. Und ich glaube, dass man da in dem Fall dann auch die Präventionsansätze verändern muss.
Ich habe, wenn ich das kurz reinwerfen darf, ich muss mal gucken, ob ich das Interview noch finde und in den Shownotes verlinken kann. Aladin Elmar Falani, Bildungsforscher und Soziologe. Und der hat genau zu diesem Punkt, was, wie ich finde, sehr schlau gesagt, was bei mir tatsächlich auch so ein bisschen eine Perspektive ein bisschen erweitert hat. Nämlich die Aussage, dass wir gerade diesen Geschichtsunterricht, gerade diese Beschäftigung mit dem Dritten Reich, natürlich in unserem Geschichtsunterricht auf einer Perspektive aufgebaut haben, die darauf basiert, dass diejenigen, die das anhören, Großeltern, Urgroßeltern haben, die in irgendeiner Art und Weise in der damaligen Zeit gelebt haben in Deutschland.
Genau.
So, das ist aber eine Perspektive, die viele Menschen, die später dazugekommen sind nach Deutschland, überhaupt nicht haben, weil deren Großeltern waren nicht in der Zeit in Deutschland. So, egal in welcher Rolle auch immer. Also ich kann das für mich sagen, so, meine Verwandtschaft war damals in irgendeiner Art und Weise involviert. Und darüber habe ich, ich sag mal, eine Betroffenheit, um es mal ein bisschen komisch zu formulieren, aber das haben ja viele nicht.
Ja, ja, auf jeden Fall, vor allem, weil wir ja auch da aus einer Perspektive reden, wenn die Familie über 3-4 Generationen jetzt in Deutschland war. Wir haben einfach auch Menschen, die über jetzt in den letzten 70 Jahren, 80 Jahren hier nach Deutschland gekommen sind, hier sowas aufgebaut also haben. Also auch wirklich gar keinen Bezug haben. Also deswegen absolut, kann ich absolut zustimmen.
Vielleicht, was auch wichtig ist, es gibt unterschiedliche Ursachen für entsprechende Feindseligkeiten jeweiliger Minderheiten. Also ich habe es jetzt im Philosophieunterricht gehabt als Beispiel. Es gibt einen unterschiedlichen Antisemitismus. Mhm. Den im Iran, der ist nicht zu vergleichen mit dem des Nationalsozialismus ist. Natürlich ist es der Antisemitismus, der auch in keinster Weise vereinbar ist hier in Deutschland und auch nicht richtig ist. Aber es ist eine unterschiedliche Form, die natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass es halt eben hier natürlich auch andere Ursachen gibt, warum halt eben entsprechende Feindseligkeiten entstehen. Jetzt abgesehen vom Antisemitismus auch in anderen Bereichen, wo man halt einfach sagen kann, das sind halt eben auch große Probleme, wo halt eben der Hintergrund ein ganz anderer ist.
Eine kleine Anekdote, die ich dazu gerne habe. Ich habe gerade eine 5. PK ja gerade geschrieben, weil ich ja mein Abitur gemacht habe.
Prüfungskomponente.
5. Prüfungskomponente, genau. Da musste ich eine Präsentation ausarbeiten und da habe ich mir die der Zeitpunkt der Europa 1550 bis 1650, die Hexenverfolgung genommen. Und wenn man sich das anguckt, wie es sich geschichtlich entwickelt, immer zu Zeiten von Krisen haben wir Minderheiten oder marginalisierte Gruppen, denen so ziemlich die komplette Verantwortung für alle Krisen zugeschoben wird. Damals hatten wir einfach viel größer noch den Glauben an eine Übermacht, also Gott in dem Fall, beziehungsweise irgendwelchen unnatürlichen Kräfte oder höhere Kräfte. Und dadurch war eben auch dieser Glaube, dass Frauen, die alleine wohnen oder geschieden sind oder die Kräuter vielleicht gesammelt oder gemixtiert haben, dass die der Kern allen Übels sind und so. Und wir haben einfach mittlerweile doch zum Glück den Schritt gemacht, dass wir wissen, okay, das ist es nicht. Es sind nicht von Teufels besessene Frauen so. Und es gibt eben auch in dem Fall, zumindest im großen Teil der Wissenschaft ist das anerkannt auch mittlerweile, dass es eben keine höheren Kräfte gibt, sondern das meist auf naturwissenschaftlichen Phänomenen basiert. Und man in dem Fall eine andere Minderheit, die Rechten und Linken oder die Extremen der Ränder brauchen, um ihre Feindbilder zu konstruieren. So, und in dem Fall ist leider die Entwicklung jetzt dahingehend, dass wir entweder den modernen Antisemitismus haben oder einfach eine völkische Denkweise eben allgemein Ausländerfeindlichkeit.
Ich werde jetzt mal so ein kleines bisschen anekdotisch und zwar nicht, um irgendwie aus der Mottenkiste des Ältesten hier in der Runde irgendwas rauszuholen, sondern weil ich mal die Erfahrungshintergründe so ein bisschen abgleichen will. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
Ich bin 18.
Ich bin 17.
16.
18, 17 und 16. Das heißt also Jahrgänge 2006 bis 2008.
Recht. 2005.
2005. Oh. Okay, 2005 bis 2008. Gut, da war ich schon eine Weile auf der Welt. Das war die Zeit, in der ich selber politisiert worden bin durch verschiedene Themen. Und ich kann mich erinnern, in meiner Wahrnehmung, das war dann so nach dem 11. September 2001, hatte ich das Gefühl, ging es dann los. Also am 11. September 2001 ist so ein bisschen die internationale Realität, sagen wir mal, so ein Stück weit in den Westen eingebrochen. Der Westen war nicht mehr so unangegriffen, so unangefochten irgendwie auf Nummer eins und dann jagte irgendwie eine Krise die nächste, wo ich für mich das Gefühl habe, okay, wir sind seitdem in so eine Krisenzeit gerutscht, dann, ne, der 11. September, dann irgendwie der Afghanistan-Krieg, dann kam irgendwann die Finanzkrise, Euro-Krise, alles, was danach so kam, das war für mich aber für mich war da irgendwo so ein Bruch und ich hatte davor eine relativ verhältnismäßig ruhige Zeit erlebt, die kennt ihr ja dann eigentlich gar nicht.
Nö. Und für jetzt ja nochmal gerade eben, vor allem die letzten 3-4 Jahre oder 5 Jahre oder 6 Jahre zusammengefasst, da hatten wir die Griechenland-Krise, oder wann war das?
Das war 2013.
Ja, irgendwie so.
Na gut, dann ist es ein bisschen 12, später. 13 irgendwie also so rund so 2000, ab 2015 ging dann die Migrationsdebatte los, weil wir einfach die großen oder höheren Zuwanderungszahlen hatten. Und ab da an, dass es dann politisch dann weiterging mit dann Corona, dann jetzt Klima wurde dann auch nach 2015 dann durch ein Pariser Abkommen und dann jetzt die folgenden Berichte, die das ja immer depressiver machen eigentlich. Und dann jetzt zusätzlich, ne, haben wir den Ukraine-Krieg mit den Folgen der Teuerung. Also eigentlich ein Gesamtpaket an Krisen, was gerade eben nicht nur uns junge Menschen betrifft, so allgemeine Gesellschaft, aber eben vor allem auch für die Zukunft in Kombination mit dem demografischen Wandel, auf uns beziehungsweise uns bevorsteht. Und das ist halt auch ein Thema, um mal den Schwenk zum Bildungssystem zurückzumachen oder kurz da den Bezug zu nehmen, die Krisenresilienz in den Schulen ein größeres Thema werden muss. Weil das, so wie du es so ein bisschen gesagt hast, also weil ich glaube auch in der Zukunft, dass jetzt erstmal nicht so rosig werden wird, wenn wir uns die Probleme angucken, die sich gerade entwickeln oder aufzeigen und da auch wie die Schulen absolut in der Verantwortung sehen.
Und ich würde auch sagen, weil wir auch vorher über Rechtsextremismus so gesprochen haben, dass die Frage sich gar nicht stellt, ob das jetzt in den Schulen entsteht, ob das irgendwo anders entsteht. Die Frage, die sich stellt, ist, wie gehen die Schulen damit um? Und die aktuelle Situation ist einfach, dass die Schulen das nicht richtig einordnen, die Schulen das nicht richtig auffangen, was auch verschiedenste Ursachen hat, Personalmangel, Überlastung des Personals, aber auch zum Teil einfach, dass es nicht so stark eingeplant ist. Also, dass man gar nicht sich darüber Gedanken gemacht hat, wie geht man denn mit sowas um? Wie fängt man denn SchülerInnen richtig auf? Wie ordnet man sowas im System ein? Weil der Hauptfokus einfach darauf liegt, die Rahmenlehrpläne abzuarbeiten und die Schüler irgendwie durch die Prüfung zu bringen. Aber die Schule eben so als, ich sag mal, Raumschiff betrachtet wird, was so abgekapselt ist von der restlichen Welt.
Wie geht denn ihr für euch damit um? Also ich guck mal auf diese ganzen Krisen, die sich irgendwie teilweise überlagern, die irgendwie, dann kommt irgendwie eine dazu, dann kommt noch eine und irgendwie habe ich das Gefühl, okay, aber irgendwie geht nie eine weg, so, sondern bleibt irgendwie immer da. Damit habe ich persönlich ganz gut zu tun, würde ich sagen, aber wie geht's denn euch damit?
Ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, dadurch, dass das jetzt einfach auch schon spätestens seit Anfang Corona dann, wie einmal auch gesagt hat, dann mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, mit dem Nahostkonflikt und so weiter, gar nicht mehr aufhört und davor ja auch schon verschiedene Krisen da waren, ist man, weil wir einfach in der Zeit aufgewachsen sind oder weil ich auch aufgewachsen bin in der Zeit, einfach so ein bisschen daran gewöhnt. Und ich würde nicht sagen, blendet das aus, weil das mich auch beschäftigt und ich glaube auch generell unsere ganze Generation, aber man platziert es, glaube ich, nochmal anders in seinem Leben, weil dieser ständige Krisenmodus einfach schon die ganze Zeit da war.
Darf ich fragen, wo du da platzierst? Den Tipp würde ich mir gerne abgucken.
Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, also es ist natürlich präsent, aber es ist so ein bisschen diese Fokusverschiebung, sage ich mal, und so ein bisschen zu überlegen, was kann ich jetzt eigentlich tun und wie weit sind meine Möglichkeiten. Und natürlich beschäftigt mich das und ich bin betroffen auch von der Situation, sage ich mal. Aber ich sehe meinen Einfluss da jetzt auch nicht so stark, dass ich sagen kann, okay, ich komme jetzt den ganzen Tag da quasi aus diesem Thema nicht mehr raus. Und darum versuche ich halt das zu tun, was in meinen Möglichkeiten liegt. So gut ich kann, irgendwie Betroffenen zu helfen, wenn es jetzt um Klima geht, so gut ich kann, zu versuchen, dass wir als Gesellschaft in eine Richtung gehen, wo das Thema einfach angegangen wird und wo wir damit umgehen. Aber ich versuche, mich da so ein bisschen auch vor diesen ganzen Krisen zu schützen und zu sagen, okay, letztendlich kann ich da jetzt nicht allein die Welt retten, sage ich mal, und muss halt dann gucken, dass ich trotzdem noch irgendwie mit meinem Leben klarkomme.
Man hat sich daran gewöhnt. Also ich denke, das erste Mal, was ich wirklich erlebt habe oder was mir vor allem deutlich wurde, ist halt eben Corona gewesen. Ich war da ein bisschen jünger, ich war 12 Jahre alt, glaube ich. Also auch ein bisschen jünger, aber dadurch auch in Teilen etwas politisierter geworden, wenn ich dann die Nachrichten gesehen habe und dann das und das beschlossen wurde und dann bis Mai die Schule zu ist, ist man in Teilen damit konfrontiert. Dann wurde ja schon gesagt, gibt es natürlich weitere Krisen, der russische Angriff auf die Ukraine, der Nahostkonflikt, der auch direkte Auswirkungen auf die Schulen und das Schulklima hatte, auf Schülerinnen und Schüler, wo man halt eben sagen kann, man hat sich daran gewöhnt, auch wenn es sich komisch anhört, auch wenn es schade ist, dass man sich daran gewöhnt hat. Es ist eben so, wir leben, wie gesagt, in Zeiten der Krise und ich persönlich, ich würde nicht sagen, dass ich abgehärtet bin. Es sind Themen, die mich weiterhin bewegen, die ich auch sehr wichtig finde. Aber klar ist, man gewöhnt sich daran, dass irgendwas in der Welt gerade passiert. Und was halt eben wichtig ist, sind halt eben Konflikte, die halt eben hervorstechen. Wir hatten ja auch den Syrienkrieg, wir hatten ja auch andere Kriege, die jetzt nicht so stark im medialen Fokus waren, wo man halt eben sagen kann, es wird halt eben jetzt wirklich noch stärker deutlich und die Herangehensweise, vor allem bei jungen Menschen, ist eine ganz andere als vielleicht in der Vergangenheit.
Ich würde mich tatsächlich zu mir persönlich gar nicht so gern dazu äußern, aber ich würde gern den Wink gerne größer machen, dass ich sage, dass ich was sehr... Ich glaube, es für einige Schüler mittlerweile gewissermaßen lähmend ist, für dass sie damit, vor allem weil sie ja hautnah praktisch dabei sind durchs Telefon. Also wenn im Gaza-Krieg ist ja eine Rakete in ein Krankenhaus eingeschlagen, die Aufnahmen davon waren 15 Minuten später auf Social Media, auch teilweise dann von den Kameras und von allen möglichen Winkeln. Und bei dem Attentat jetzt in Mannheim, das Video war sofort abrufbar und das mitzuerleben. Und ich glaube, für viele ist das relativ lähmend. Und deswegen haben wir auch einen Anstieg bei den psychischen Krankheiten, auch unter jungen Menschen, einerseits durch Corona, aber ich sehe eben auch so zusätzlich das. Für viele, glaube ich, ist es aber auch, dass sie in was, ich will nicht sagen Aktivistisches, aber ins Handeln kommen und sagen, das finde ich ungerecht und dafür setze ich mich ein. Ich gebe meinen Beitrag dazu. Ich fände es verantwortungslos, zu sagen, ich mache jetzt nichts, obwohl ich persönlich sagen kann, wenn eine Person überfordert ist mit einer Situation, vor allem so gigantischem Ausmaßes wie internationalen Konflikten, dann sich da erstmal zurückzuziehen, ist für mich eine absolut verständliche Reaktion. Ich glaube, für viele ist es aber auch so ein bisschen so ein, ja, auf TikTok heißt das immer Coping Mechanism, also so eine Möglichkeit, damit umzugehen, indem man ins Handeln kommt und sagt, ich versuche meinen Beitrag dazu leisten, mich dafür einzusetzen. Ja, am Endeffekt mit dann doch teilweise diesen tragischen Entwicklungen, vor allem wenn es jetzt um Krieg geht, aber vor allem auch um die anderen Krisen, damit persönlich umzugehen.
Es wird deutlicher, also wir haben eben noch mehr Möglichkeiten, über aktuelle politische Sachverhalte Bescheid zu wissen, durch die sozialen Medien. Also die Rolle ist halt eben noch stärker etabliert innerhalb der jungen Generation. Das war vielleicht bei Älteren nicht der Fall, wo man halt eben nicht Instagram oder TikTok hatte, wo man nicht nach 10, 15 Minuten halt eben schon Bescheid wusste, dass das und das passiert.
Ja, ja, nee, das stimmt. Also das aktuellste Medium, was in meiner, oh Gott, ich bin wieder so alt, aber das schnellste Medium, was ich hatte, als ich in eurem Alter war, war tatsächlich das Radio. So, weil das Radio hatte einmal die Stunde Nachrichten und wenn halt wirklich irgendwas Relevantes war, was in den Zeitungen stand, stand es halt am nächsten Tag in den Zeitungen und war dann halt, ich sag mal, so ein Stück weit kuratiert. Also bestimmte Bilder hast du halt einfach nicht gesehen.
Es gab ja auch Nachtausgaben von Zeitungen. Also.
Ja, klar, genau, die kommen dann irgendwann abends und dann die für den nächsten Tag, aber...
Ja, genau. wo man auch, also wo man einfach keine toten Kinder gesehen hat.
Genau.
Vom Krieg.
Genau.
Ich glaube, das ist die blanke... was heißt so blanke Realität oder so, dass man sich vor Augen halten muss, dass 11-, 12-, 13-Jährige dort ganz im Endeffekt die Tragik des Krieges sehen, mitunter teilweise und dass auch so dann der Impuls, dass man sagt, okay, man verbietet jetzt soziale Medien, das ist glaube ich auch nicht der richtige Weg, vor allem weil es meistens nicht erfolgreich ist, irgendwie kommt man immer ran, vor allem junge Menschen, vor allem damit zu leben, zu wissen, okay, mein Kind könnte das theoretisch jetzt sehen, ich kann das Kind jetzt damit nicht alleine lassen, vor allem eben auch ihm dann so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, damit oder so ein bisschen an die Hand zu geben, wenn es dann doch dazu kommt, sowas einzuordnen und auch selbst damit umgehen zu können als junger Mensch, in Anführungszeichen. Da kommen wir wieder zu Resilienzbildung. Ne?
Also ich finde es als Vater tatsächlich total schwer, ehrlich gesagt. Also ich kenne diese Bilder auch aus dem Netz und ich weiß, was die mit mir machen. Und da war ich das ein oder andere Mal deutlich geschockt. So. Ich bin aber in einem Alter, wo ich dann für mich irgendwann auch gemerkt habe, okay, da könnte irgendwas hinter sein, was ich jetzt gar nicht sehen will. So, da guckst du dann halt nicht hin. Aber ich weiß auch, wie ich als Teenie gewesen bin. Natürlich guckst du da hin.
So. Ja, es gibt ganze Instagram-Kanäle, die sich nur damit beschäftigen, Massenschießereien darzustellen. Und es gibt dann teilweise, wenn wir das dann bekommen, zugespielt bekommen, so und dann teilweise die Aufrufzahlen sehen und wissen, okay, ja, natürlich hat Instagram ein Mindestalter, aber das wird nicht eingehalten. So, ich glaube, das weiß auch jeder. Oder ist mittlerweile auch angekommen, so. Das sehen junge Menschen. So. Und das scheitert natürlich dann ordentlich oder beziehungsweise große Auswirkungen auf die Entwicklung.
Und ich würde auch sagen, hier ist, wenn wir das in den Kontext Schule widersetzen, auch wieder die Situation, dass die Schule einfach nicht darauf reagiert. Und dass wir zwar irgendwie Medienbildung und so weiter haben, aber auch hier dann irgendwie, wenn es das gibt, irgendwie gelehrt wird, okay, wie öffnet man ein Word-Dokument, wie erstellt man eine PowerPoint-Präsentation, aber dass TikTok so in der Schule im Regelunterricht behandelt wird und dass man lernt, damit umzugehen und was das eigentlich ist, das findet nicht statt. Und das ist einfach ein Problem, weil das einfach Entwicklungen sind, die da sind, die jetzt schnell sind. Da muss man einfach sehen, okay, die Schule muss da lernen, schneller zu reagieren, flexibler zu werden und eben sowas auch mit aufzugreifen, weil das ist jetzt da und das wird auch erstmal nicht verschwinden.
Ich frage mich dann an der Stelle immer, also Plattformen kommen und gehen ja immer so ein Stück weit, ne? Also ganz lange hingen irgendwie alle bei Facebook rum, dann hat sich das Thema irgendwann erledigt, dann sind sie irgendwie alle zu anderen Plattformen gewechselt. Jetzt ist irgendwie gerade TikTok der Place to be. Weil ich einfach merke und ich glaube, das ist auch was glaube ich, in den Schulen einfach das Problem ist. In meiner Generation ist TikTok jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Marco, erzähl uns mal was zu TikTok, dann weiß ich das, was in den einschlägigen Nachrichten steht. Darum weiß ich auch, warum ich TikTok nicht nutze. Aber ihr könnt jetzt dazu ehrlich gesagt ja nichts sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es vielen Schulen und vielen Lehrkräften beispielsweise an Schulen einfach ähnlich geht, dass es jetzt nicht deren Plattform ist. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie bekommt man so eine Art Medienkompetenz unabhängig von einzelnen Plattformen hin? Weil auch nach TikTok wird irgendwas kommen.
Ich denke, was auch nochmal wichtig ist, viele Schülerinnen und Schüler wissen eben auch nicht, an wen man sich wenden kann. Jetzt auch außerhalb der Schule, es gibt ja auch externe Angebote, die halt eben nicht deutlich werden. Und da kann die Schule der Ort sein, wo man auch wirklich dafür wirbt. Es gibt die Möglichkeiten, es gibt externe Träger, die halt eben Möglichkeiten schaffen, auch da wirklich dann einem zuzuhören, mit jemandem zu sprechen, wenn es dann aber auch um die Lehrkräfte geht. Ich denke, das ist halt auch wieder bei den Lehrkräften so eine Differenz der Generation. Wir haben junge Lehrkräfte, die schon mit PowerPoint-Präsentationen arbeiten, die auch mit einem über soziale Medien sprechen. Also wenn man mal eine Zeit hat, wo halt eben jetzt, sagen wir mal so, inhaltlich nicht mehr viel gemacht wird, dann redet man auch über Sachen, die jetzt aktuell sind. Da redet man auch mal über, was weiß ich, die neuesten Modetrends. Also gibt's auch. Das ist halt einfach wieder so die Differenz der verschiedenen Generationen, alt und jung, auch innerhalb der Lehrerschaft, die halt eben auch nochmal deutlich wird. Bei mir, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber das ist halt einfach bei mir aus meiner persönlichen Sicht gegeben, wo halt einfach die Differenz auch klar und deutlich wird.
Ich würde auch sagen, was so Medienkompetenzvermittlung generell angeht, das muss gar nicht plattformabhängig sein. Und natürlich ist TikTok jetzt ein neuer Trend und ich würde sagen, dass vieles wird einfacher durch TikTok, was so Krieg und Gewaltdarstellung angeht, aber das gibt's nicht erst seit TikTok. Also auch schon im Afghanistan-Krieg gab es auf YouTube dann Videos, die geleakt wurden vom amerikanischen Militär beispielsweise, wo man auch gesehen hat, wie Menschen zerfetzt werden, um es einfach mal so zu sagen. Und da geht es einfach darum, diese grundsätzlichen Sachen gibt es und die sind schon länger da, aber da wurde einfach nicht drauf reagiert. Und es wird einfach durch TikTok, aber auch durch Instagram und durch andere Plattformen immer zugänglicher und diese Probleme werden immer größer. Und da muss man, glaube ich, einfach allgemeiner handeln und dann vielleicht nicht nur Fake News auf TikTok analysieren, sondern gucken generell, wie sieht es damit aus, weil Fake News kein neues Phänomen sind und auch solche Sachen.
Also ich kann mich erinnern, das gab in den 90ern, als ich zur Schule gegangen bin, gab es eine Webseite, die nannte sich rotten.com. Ich weiß nicht, ob die euch vielleicht, ob ihr das schon mal gehört habt. War eine Webseite, auf der die etliches Blätterfotos und Videos irgendwie veröffentlicht worden sind. Also im Grunde, das, was heute, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, der Unterschied war nur, du musst halt diese Seite besuchen. Heute kriegst du dann dein Feed gespült, auch wenn du gar nicht sehen willst.
So, also das beste Beispiel sind WhatsApp-Gruppen in Klassen. Also ich kann mich erinnern, ich krieg früher mal in jüngeren Jahrgangsstufen, auch in der Grundschulzeit, kriegte ich Videos von Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden, wo halt eben gewaltverherrlichende Videos gegeben waren. So, und das ist insofern das große Problem, weil halt einfach deutlich wird, auch wenn man es nicht sehen möchte, sieht man es.
Ist aber auch eine spannende politische Frage, die aktuell im Schulkosmos in Berlin diskutiert wird. Und auch wir beschäftigen uns gerade noch damit. Deswegen da gespannt bleiben. Wir arbeiten gerade dran. Wir formulieren gerade die Antwort, wie es möglich ist, weil das in die Schule, das ist auch so wieder das Ding, ne? Zwischen Idealpolitik und dann wirklich Realpolitik. Alle wünschen sich, dass es so ein bisschen in der Schule aufgenommen wird. Und wir versuchen gerade für uns auch auszuklamüsern und dann bald auch mit der Politik und den anderen Playern rund um die Schule oder die Schulen, wie nehmen wir dieses Thema rein. Und da geht es natürlich ganz groß eben auch ganz schnell um einfach, was ist wissenschaftlich, pädagogisch am sinnvollsten. Ne?
Jetzt sind wir da auch tatsächlich so ein bisschen abgezweigt. Eigentlich wollte ich mit euch nochmal ganz woanders hin. Jetzt sind wir irgendwie auf dem Zweig gelandet. Ich finde es richtig und gut, wenn es in den Schulen behandelt wird. Ich glaube aber, dass wir an der Stelle tatsächlich auch ganz besonders die Plattformbetreiber einfach in die Pflicht nehmen müssen. So. Also jenseits dessen werden wir nicht in den Schulen lösen können, aber das ist was mir in der Debatte halt sehr, sehr häufig fehlt, dass er dann heißt, ja, das müssen die Schulen oder müssen die Elternhäuser oder irgendwelche externen Träger. Und die denken mir immer so, nee, die Plattformbetreiber sind dafür verantwortlich, was auf diesen Plattformen stattfindet. Worauf ich eigentlich ganz ursprünglich mal hin wollte, das hattet ihr beide oder ihr alle drei eigentlich schon vorhin mit reingeworfen. Als ich euch gefragt hatte, wie geht ihr damit um, da habt ihr das an mehreren Stellen impliziert, das Thema selbst aktiv werden, Selbstwirksamkeit. Diese Spüren von, ich bin Teil dessen und ich kann ein bisschen was bewegen, selbst wenn ich halt nur einer von 80 Millionen in diesem Deutschland, in diesem Land bin. Aber ich bringe mich irgendwo ein. Machen wir zwei Fragen daraus. Die erste Frage ist, wie kann man Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstwirksamkeit stärken, aus eurer Sicht?
Ich denke, das Wichtigste ist an erster Stelle, dass wir wirklich auch Schülerinnen und Schüler in demokratische Prozesse einbinden. Das wird zu Beginn in der Klasse deutlich. Fängt in der Schule an und kann auch weitergehen. Es muss halt eben wirklich an Schulen stärker Demokratie gelebt werden. Es müssen mehr demokratische Prozesse gefördert werden. Ich spüre es als Schülervertreter meiner Schule, aber auch an anderen Schulen, was ich halt eben alles höre, das große Problem ist, dass Verständnis dafür fehlt, obwohl es auch klar im rechtlichen Rahmen, also jetzt im Schulgesetz, deutlich ist, dass wir Schülerinnen und Schüler zu demokratischen Schülern heranziehen müssen, also erziehen sollten, oder die Lehrkräfte die Aufgabe haben. Das fängt im Unterricht an, das geht dann weiter als Klassenvertreter. Das geht auch in anderen Formaten weiter, dass wir halt einfach wirklich die Schule zu einem demokratischen Ort machen, der deutlich macht, dass man die Möglichkeit hat, mitzuentscheiden, dass man die Möglichkeit hat zu entscheiden, ja gut, wird jetzt der Mathe-Fachbereich eine Klassenarbeitsersatzleistung machen, dass man da die Möglichkeit hat, da mitzusitzen, mitzudiskutieren mit den Mathelehrern als Beispiel, dass man mit der Schulleitung darüber diskutieren kann, ja gut, das und das in der Hausordnung ist vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Dass es die Schulkonferenz gibt, die über den Haushalt der Schule auch bestimmt, wo man halt eben sagen kann, das ist ein Projekt, was wir cool finden, das kann man auch unterstützen. Das muss deutlich werden, da geht es um Aufklärungsarbeit, aber halt eben, wie gesagt, wir müssen halt eben die Möglichkeit schaffen, dass die Institution Schule wirklich demokratisiert wird. Und dass das halt eben geschaffen wird, damit junge Menschen sich noch stärker in unserer Demokratie, dass halt ein gewisses Bewusstsein entsteht und diese halt eben sich noch stärker dort engagieren.
Ich glaube, es gibt ja auch zum Beispiel jetzt diese Partizipationsleiter und also wo quasi verschiedene Ebenen von Partizipation, also Mitbestimmung, deutlich gemacht werden. Und Schülervertretung muss da einfach ganz klar mehr nach oben steigen, weil es an vielen Schulen vor allem, also an einigen funktioniert es auch sehr gut, aber an manchen auch einfach noch so eine Struktur ist, wo der Schulleiter oder die Schulleiterin sagt, ja, hier mach doch mal die und die Aktion und dann wird es irgendwie umgesetzt. Aber wenn es dann wirklich Interessen gibt, die auch gegen Lehrkräfte sind und vielleicht gegen irgendwie alte Strukturen, dann wird ganz schnell gesagt, ach nö, lass es mal lieber sein. Und SchülerInneninteressen, die vielleicht nicht so gesehen sind oder nicht so gern gesehen sind, werden dann nicht umgesetzt und können einfach mal so wegignoriert werden. Und das ist ein Problem, was einfach da ist, wo viele SchülerInnen sich auch denken, okay, wenn ich jetzt hier eine Position habe, wo meine Lehrkräfte vielleicht nicht alle direkt Juhu schreien, dann kann ich das nicht umsetzen. Und da sieht man einfach ganz klar, okay, dann geht natürlich auch so ein bisschen das Gefühl von Selbstwirksamkeit verloren. Aber wenn man dann wirklich was umsetzen kann, wo vielleicht auch Lehrkräfte am Anfang eher kritisch waren und wo man gesehen hat, okay, ich habe jetzt hier ein neues Projekt gehabt und das hat wirklich funktioniert und jetzt stehen wir hier am Ende, dann denke ich, macht das SchülerInnen auch deutlich, okay, meine Meinung und meine Mitbestimmung kann was bewirken und ich kann hier auch was erreichen.
Ich denke, was auch nochmal wichtig zu sagen ist, was ich als Schülervertreter auch immer höre in der Schule jetzt, mach mal dieses Projekt, das sagt dann die Schulleitung, mach mal dieses Projekt, mach mal diese Veranstaltung, ist doch cool. Das ist halt eben das große Problem, dass man halt einfach wirklich aus seinen Reihen etwas sagen kann, seine Meinung kundtun kann, auch wirklich Kritik ausüben kann zu jeweiligen Sachen, die vielleicht jetzt nicht Sachen sind, die man für richtig hält. Das ist halt eben oftmals schwierig. Und ich denke, das wird vor allem deutlich, wenn man dann im Büro sitzt, die Schulleitung gegenüber und dann als Schülervertreter eine andere Ebene gegeben ist, dass denn der Schülervertreter, der das Mandat der Schülerinnen und Schüler hat, dennoch runtergestellt ist oder untergestellt ist als jetzt die Schulleitung. Das ist insofern das große Problem, dass halt eben eine Gleichgültigkeit in dieser Sache, wenn es dann um die Schule geht, gegeben sein muss. Und das ist halt einfach auch das große Problem, wo halt eben eine Demotivation entsteht, wo dann halt eben viele dann nicht mehr die Lust haben, in der Schule beispielsweise sich zu engagieren.
Ich glaube, dass das ist ein bisschen ungeschuldet unserer repräsentativen Demokratie, dass wir immer so auf weiterführende Gremien gucken, dass wir so darauf im demokratischen Prozess immer so auf gewählte Vertreter gucken. Mhm. Demokratie ist ja im Endeffekt, dass das Volk beteiligt wird und vor allem eigentlich jeder Bürger mitentscheiden und mitwirken kann. Und ich glaube, der Fokus auf einer Seite, die Stärkung der Mitbestimmungsgremien ist wichtig. Mhm. Und vor allem aber auch eben, und das hat Ortschen ganz richtig angesprochen, der Klassenrat, wo alle Schüler beteiligt werden. Alle Schüler. Ne? Nicht nur welche, die mal weitergewählt werden, sondern alle. Auch so eine Sachen wie eine Demo organisieren, ein eigenes Projekt mit eigenen Mitteln umsetzen, Erstkonzeption bis am Endeffekt zur Umsetzung und schlussendlich eben auch, sei es das Beteiligen in Vereinen, in Parteien, in eigenen Strukturen, die man sich schaffen mag, was ja dann wirklich so der Kern von aus eigenen Motivation heraus was zu schaffen, auch vielleicht auf, und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen moderner werden im Beteiligungsgedanken beziehungsweise in Beteiligung am demokratischen Prozessen, auch über Social Media eine Kampagne zu starten, über Social Media sich zu formieren, zusammenzuschließen. Naja, aber das ist ein Teil von, auch wie man mitwirken kann. Und auch diese Wege sollten eben offen gezeigt werden oder ermöglicht werden durch Vereine, jetzt außerschulische Besuche oder in dem Fall dann durch die Medienbildung, wie man sich in dem Fall dann auch da demokratisch mit einbringen kann. Ich muss aber ganz kurz mal einen Hut für Berlin in den Ring werfen, beziehungsweise sagen da mal ganz kurz, wir sind als Berlin, als Land da tatsächlich im Vergleich zu den anderen Ländern eher Vorreiter, wo wir sagen, diesen politischen Beteiligungsgedanken aufzunehmen in der Schule, vor allem ja auch über das Fach Politik, was ja jetzt eingeführt wurde, als Einzelfach, nicht nur mit Wirtschaft zusammen, sondern ein bisschen so ein gemeinsames Curricula. Genau, ich glaube, schlussendlich, dass die vielen Möglichkeiten aufgezeigt werden müssen, die es eben auch gibt.
Ich denke auch, was nochmal dazu sich sagen lässt, vor allem in Berlin, wir gehen auch Experimente ein und sind auch insofern beispielsweise auch bei der Besetzung von Personen im Landesschulberat haben wir einen Schüler, der Vorsitzende ist. Das macht ja nochmal deutlich, dass auch Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, wirklich in einer Sache, die einer enormen Wichtigkeit entspricht, auch die Möglichkeit haben, gewisse Aufgaben zu übernehmen, die jetzt normalerweise eher in der Vergangenheit ältere Personen ausgeübt haben, Elternvertreter, Lehrervertreter, wo sich sagen lässt, klar, auch Schülerinnen und Schüler können ihren Beitrag leisten und das so weit, dass man auch dann Vorsitzender des Landesschulbeirats sein kann. Schöne Grüße an Samuel.
Ich war bei der Wahlsitzung noch dabei gewesen. Das war meine letzte LSB-Sitzung als Mitglied. Was los, Almo? Schluss beim Kopf?
Alle gut. Das ist nur sehr lustig, der Schwenk vom Thema her.
Ach so, ja. Man kann ja mal nicht grüßen.
Nee, absolut. Grüße an Samuel.
Selbstwirksamkeit. Okay, das waren jetzt ein paar Punkte, die er jetzt genannt hat, wie man die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern stärken kann. Wie seht ihr den Stand des Klassenrats im Moment? Du hast das Instrument gerade schon eingeworfen. Sind wir da gut?
Nö. Ich glaube, es wäre illusorisch zu sagen, wir sind am Ende der Leiter angekommen, sei es in generellen Beteiligungsstrukturen, als auch bei dann der untersten Ebene, in Anführungszeichen, oder der ersten Ebene. Ich mag immer nicht so dieses Übereinander priorisieren, sondern zu sagen, in der ersten Beteiligung sind wir auf keinen Fall weit. So, wir haben Ansätze und auch teilweise Politikdidakten, die sich damit auseinandergesetzt haben und teilweise auch einfach die Bildungswissenschaft. die richtig gute Konzepte dafür auch ausgearbeitet haben. Wir haben an anderen Stellen gar nicht diese Klassenrat oder wir haben ihn so ein bisschen, um da mal so alles Organisatorische zu klären, naja, wie soll man jetzt mal das Geld einführen für einen Ausflug und so. Also so wirklich eigentlich ja mitunter ja sogar ein eigenbestimmtes Leiten dieses Klassenrat finden wir nicht. Genau.
Es stellt sich auch die Frage, ob überhaupt ein gewisser Wohlfühlfaktor in der Klasse gegeben ist. Also ob man wirklich über die Probleme, die man als Schüler jetzt hat, in der Klasse offen sprechen möchte. Insofern ist halt einfach auch das große Problem, wie wird es am Ende umgesetzt, in welcher Form, wo man halt eben sagen kann, es gibt eben große Probleme, wenn es dann um die Umsetzung des Klassenrats geht. Angefangen davon, dass der Lehrer oder die Lehrerin es nicht möchte, weil er ein bisschen Zeit für seinen Unterricht nutzen möchte, weil es anscheinend prüfungsrelevant ist, bis hin zu, traut sich überhaupt der Schüler oder die Schülerin offen zu kommunizieren, was ihn gerade stört, was er möchte, was er sich vorstellt. Das ist halt auch nochmal das große Problem. Ist überhaupt ein gewisser Wohlfühlfaktor in der Klasse gegeben? Ist das Klassenklima so, dass man offen miteinander sprechen kann?
Okay. Ja, damit tatsächlich auch war. Also die Frage, auch wie viel Zeit hat die Klasse eigentlich für sich, um Klasse zu sein und nicht nur Lernverband?
Ich glaube, da ist noch ganz viel Weg zu gehen und wir stehen da am Anfang. Und wie Alm und Ortchen schon gesagt haben, dieser Klassenrat gerade so ein bisschen noch als so, ja, Zusatzraum für Lehrkräfte betrachtet wird und noch gar nicht so von der anderen Perspektive, dass SchülerInnen da reingehen können und SchülerInnen da quasi ihren eigenen Raum mal gestalten können. Und das ist ein Fehler, ein Fehlschluss, der auf jeden Fall behoben werden muss.
Okay. Wir müssen mal einen Sprung machen. Lasst uns mal, wir wollten ja eigentlich über Schulgesetz reden. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man jetzt sagt, so, komm, jetzt gucken wir uns das mal an und gucken mal, dass wir das irgendwie schnell irgendwie bis zum Anschlusstermin auf die Reihe bekommen. Lasst uns mal die einzelnen Themen durchgehen. Ich glaube, ich muss die auch nicht groß anmoderieren, weil ich die in den vergangenen Episoden mit den verschiedensten Gesprächspartnerinnen und Partnern schon so ein bisschen durchgesprochen habe. Erster Punkt, die Senatskoalition möchte jetzt die Frage der Übergänge neu regeln. Also sozusagen zur Rechtsstützung der Förderprognose auf 3 Fächer und dann ja sozusagen eine Begrenzung derjenigen Schülerinnen und Schüler, die aufs Gymnasium dürfen. Wie guckt ihr auf das Thema?
Also aus dem, was wir vorweg sagen müssen und glaube auch dazu geführt hat, dass wir jetzt gar nicht so uns groß damit beschäftigt haben, aus der großen Reform ist aus unserer Sicht ein sehr kleines Reformchen geworden, weil mit dem Übergang an sich ist das viel. Das hat im Endeffekt aber 2 Wirkungen, nämlich auf einer Seite, dass man sagt, okay, man guckt nicht mehr so auf die Gesamtleistung der SchülerInnen, sondern nimmt nur noch die zentralen Fächer mit rein. Das ist aus unserer Sicht als vor allem ja Berliner Schülerschaft schade, weil wir eigentlich immer so dafür standen und sehr stolz darauf waren, dass Berlin so die breiten Kompetenzen anguckt, das breite Fähigkeitsspektrum anguckt und eben auch Schüler fördert, die vielleicht jetzt nicht in Deutsch, Mathe, Englisch so gut sind, aber vielleicht dann eben in den künstlerischen Fächern, dass das nicht mehr so berücksichtigt wird, dass es eben auch noch knallharter auf den Durchschnitt ankommt, nicht mehr so auf die generell, wo noch die pädagogische Toleranz bleibt in der Bewertung. Das wird, glaube ich, aus unserer Sicht noch ein bisschen Druck für die Grundschulen schaffen. Allerdings das Große, wo auch so wo wir so sagen, okay, durch das Probejahr, dass man so viel Chancengerechtigkeit dafür geschaffen hat, ich glaube, indem man das jetzt abschafft, hat man eine tatsächlich relativ kleine Wirkung im Endeffekt in der Chancenungerechtigkeit, dass man, weil das System Gymnasium an sich ist chancenungerecht, weil spätestens ab der 8. Klasse dann knallhart die Noten zählen und darüber entscheiden, ob du auf dieser Schule bleibst oder nicht. Das eine Jahr, wo man sagt, okay, man gibt noch eine Chance, hat man im Endeffekt okay, sagt man, okay, man gibt noch eine Möglichkeit, sich zu entfalten, ein Jahr mehr, aber spätestens ab der 8., 9., 10. wird es chancenungerecht. Ungerecht, vor allem, wenn man dann zu den Abschlüssen kommt. Deswegen sagen wir, für uns ist vor allem, glaube ich, für die Schüler gut, die sagen, die haben es drauf geschafft aufs Gymnasium, dass da die Gymnasien verpflichtet sind, die auch weiter zu betreuen und die nicht einfach abwerfen können.
Okay. Wir hatten neulich ein Thema, ganz kurz, dass jetzt irgendwie die Schülervertretungen irgendwie zusammengelegt werden sollen zum Teil. Also sozusagen die Mitglieder des
die beruflichen
Schulen. Die Schülervertretungen der beruflichen Schulen. Könnt ihr das mal ganz kurz darstellen? Worum geht's da und wo steht ihr da von der Position her?
Also man kann da sage ich mal so sagen, aktuell gibt es ja zwei Gremien quasi, wo SchülerInnen vertreten sind. Und zwar zum einen die allgemeinbildenden SchülerInnen, die sind auf Landesebene vertreten durch den Landesschülerausschuss und auf der anderen Seite quasi die BerufsschülerInnen, die vertreten sind durch den Schülerausschuss der beruflichen Schulen, den SAPS. Und das sind quasi gerade zwei getrennte Strukturen. Das heißt, der LSA beschäftigt sich erstmal nur mit der Allgemeinbildung und der Schülerausschuss der beruflichen Schulen mit der beruflichen Bildung, was wir eigentlich gerade so wie es ist ganz gut finden, weil die Situation einfach so ist, an Berufsschulen gibt es natürlich auch Mathe, Physik, Chemie, aber die Rahmenbedingungen sind einfach ganz andere und da treten Probleme auf, die ein allgemeinbildender Schüler erstmal so nicht kennt. Und auf der anderen Seite vielleicht auch im Schülerausschuss berufliche Schulen Sachen, die im vom LSA, die da vielleicht gar nicht so bekannt sind. Und von daher ist diese Zusammenlegung dieser Gremien so ein bisschen schwierig, weil die Gefahr besteht, was wir so ein bisschen sehen, dass der Schülerausschuss der beruflichen Schulen dann zwischen den anderen 12 Bezirken so ein bisschen untergeht und der LSA dann quasi neben den allgemeinbildenden SchülerInnen die beruflichen gar nicht mehr so gut abbilden kann, wie das ein eigenes Gremium vielleicht tun kann.
Zumal das Thema auch viel zu kurz kommen wird. Also wir haben dann den SAPS, 13. Bezirk. So, was kommt vom SAPS? Kommt es dann in den LSA? Wird es dann auch im LSA überhaupt behandelt? Das ist halt einfach nochmal das große Problem. Es entsteht eine gewisse Parallelstruktur zum Schülerausschuss der beruflichen Schulen im Landesschülerausschuss. Natürlich ist es ein sehr wichtiges Thema und unsere konkrete Forderung war hierbei, dass wie zum Beispiel der Landesschulbeirat mit dem Landesjugendhilfeausschuss miteinander kooperiert. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wo man zum Beispiel auch inhaltliche Schnittpunkte, Schnittmengen gemeinsam in der Öffentlichkeit vertreten könnte. Oder auch irgendwie zukünftig etwas stärker miteinander zusammenarbeiten könnte. Das ist eben jetzt nicht so nach der Novelle, die jetzt vorsieht, dass halt eben der Schülerausschuss der beruflichen Schulen mit zwei Vertretern stimmberechtigt mit einem passiven und aktiven Wahlrecht dort vertreten ist. Genauso wie halt eben jetzt ein Bezirk Schülerausschuss. Insofern halt eben das große Problem ist, wie gesagt, eine Parallelstruktur entsteht zwischen den beiden Gremien, wo halt eben dann der Landesschülerausschuss auch dann für die beruflichen Schulen zuständig ist. Die Frage stellt sich, kommt dann das Thema zu kurz?
Hätte man uns beteiligt, glaube ich, hätte man da Fehler verhindert. Uns als Landesschülerausschuss jetzt.
Ihr seid auch nicht gefragt worden.
Wir sind in dem Prozess nicht beteiligt worden müssen jetzt schlussendlich damit leben. Also so, wir haben keine andere Möglichkeit und es wird auch keine andere Möglichkeit eingeräumt, das jetzt noch im Gesetzgebungsprozess zu ändern. Wir müssen jetzt damit arbeiten, wo wirklich, also es höchstwahrscheinlich wirklich einfach dazu kommen wird, dass diese Themen untergehen. Vor allem, weil die Berufsschulvertreter, jeder Bezirksvertreter muss so circa 15.000 bis 18.000 Schüler vertreten. Ne? Also zwei vertreten einen Bezirk. Die Berufsschulvertreter müssen aber pro Person 35.000 Schüler vertreten. Und einfach auch schon allein dieses Missverhältnis. Aber wir gucken da jetzt relativ resigniert drauf, weil wir können da tatsächlich überhaupt nichts machen, sind da.
Deckt sich tatsächlich ziemlich mit der Schilderung des Landeselternausschusses. Also den Lea hatte ich zu Gast in Episode 69. Da sagte mir Norman Heise ziemlich das fast deckungsgleiche Gleiche.
Ja, also das ist auch von den Gremien selber offiziell jetzt nicht fordern, wird es nicht gefordert. Also so ist es, war es auch nicht. Genau, wen es ausgiebig interessiert, das Prozedere war, kann sich bei uns melden, dann klären wir es gerne. Genau, was wo wir sagen, das war jetzt keine tolle Entwicklung. Und vor allem der Schritt zurück würde nach außen hin wie eine Verweigerung von Partizipation aussehen. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir trennen sie wieder ab vom Landesschülerausschuss, dann würde es sehen, okay, oder von den Landesgremien, eben diese beruflichen Gremien, würde es so aussehen, okay, wir verwehren denen den Platz, obwohl das gar nicht der Sinn dahinter ist. Aber jetzt werden sie halt in den Topf mit reingeworfen, obwohl sie eigentlich ihren eigenen haben sollten.
Wie beurteilten ihr, also wir sind jetzt anderthalb Jahre nach Antritt des jetzigen Senats, wie hat sich die Zusammenarbeit entwickelt unter dem neuen Senat?
Mit jetzt den Senatsvertretern? Mhm. Ja, verbessert.
Verbessert.
Also hat sich verbessert. Sagen wir zumindest so in der Aspekt, dass uns zugehört wird und dass man sich mit uns trifft und seine Anliegen erklärt.
Okay. So also außer jetzt bei dem Punkt.
Das war keine Senatsentscheidung.
Okay. Innerhalb der Fraktion, soweit ich weiß.
Also okay. Das war keine Entscheidung des Senats. Das ging nicht darauf zurück, dass der Senat gesagt hat, wir wollen das so. Genau, mit dem Senat geht da die Zusammenarbeit gut. Und auch, müssen wir sagen, auch mit den Fraktionen arbeiten wir besser zusammen. Aber haben leider nicht den Draht und den Sitz oder den die Beteiligung im auch Bildungsausschuss, wie wir uns das wünschen. Aber die Vertreter erklären uns die Sachen, treffen sich mit uns. Vor allem müssen wir da auch klar die Staatssekretäre loben, die uns mit einbinden in Prozesse und vor allem eben auch zu uns kommen. Genau, was wir bemängeln müssen, ist, dass wir es sehr schade finden, dass es eine Bezirkselternausschuss-Tour der Senatorin gibt, aber keine Bezirksschülerausschuss-Tour. Und ich glaube, man sollte nicht wie in anderen Ländern, wie es da der Fall ist, dahingehend wieder tendieren, die Elternvertretung stark über der Schülervertretung zu priorisieren. Auch wenn sich das, glaube ich, viele Eltern wünschen würden, beziehungsweise das Ding ganz gelegen kommt. Ich glaube, es ist sinnvoll, diese Dreierparität und auch die Dreiergleichstellung auch in der politischen Aufmerksamkeit stärker zu respektieren.
Okay. Vorletzte Frage, Religionsunterricht. Wie steht ihr dazu?
Wird nicht umgesetzt 2026, davon gehe ich aus.
Also es ist kein Wechsel eigentlich, es ist jetzt im Endeffekt, das was sich ändert, ist eine Abfrage. Es kommt jetzt eine Abfrage, zu der jeder verpflichtend machen muss. Im Endeffekt ändert sich aus unserer Sicht dadurch relativ wenig. Auch haben wir bis jetzt keine Person gehabt in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren, die auf uns zukam und gesagt haben, wir wollen mehr Religionsunterricht. Die Personen, die das machen, die jungen Menschen, die das machen wollen, kriegen es eigentlich an den Schulen. Ja. Und vor allem meistens suchen sich die Schüler außerhalb der Schule, gehen in die Gemeinden und nutzen da die Möglichkeiten. Wir sehen das wirklich, dass da so ein Riesenthema draus gemacht wird, aus eigentlich so einem Thema, was aus zumindest der Sinne der Schülerschaft durch ganz andere Dinge abgedeckt ist, müssen wir sagen, Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, vor allem, weil es jetzt in dem Fall jetzt auch wirklich keine große Änderung für die Player vor Ort gibt. Wenn es so kommt, wie es jetzt die Schulgesetznovelle endet, wenn es zum Wahlpflichtkurs geht, sagen wir, okay, nehmen wir zur Kenntnis, sehen jetzt aber gerade nicht viele Stimmen, die das fordern, aus Seiten der Schülerschaft.
Okay. Letzte Frage. Aimo, du hast das gerade Abitur gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen, vielen Dank.
Wie geht's jetzt bei dir weiter?
Für mich geht's als engagierter junger Mensch direkt weiter und sagt, die Wissbegierigkeit wird weiter befriedigt, ich gehe direkt ins Studium. Werde allerdings weil ich eher in Richtung Wirtschaft gehen möchte, beziehungsweise wahrscheinlich Wirtschaftsrecht studieren werde, gehe ich tatsächlich nach Mannheim. Das ist für mich die Uni, die mir am besten zusagt. Und dementsprechend ändert sich erstmal mein Lebensmittelpunkt aus der Hauptstadt.
Nach Monnem.
Genau, und dann, ich glaube, ich werde aber auch nicht so, werde ein Mensch bleiben, der weiterhin auch ganz viele Sachen nebenbei macht und dann aber wahrscheinlich an anderer Stelle, weil Schülervertretung geht zum Glück in Berlin nur so lange, wie man Schüler ist. Und ich werde mich dann auch nicht dann weiter politisch damit engagieren, dass ich ja ehemaliger Landesschülersprecher bin oder Landesschülersprecher AD. Ich glaube, es ist ganz gut, das den aktuellen Vertretern zu überlassen. Auch auf Bundesebene, muss ich sagen, ist das eine Entwicklung, die wir nicht so begrüßen.
Alles klar. Denn an euch beide, ihr bleibt noch den Schulen erhalten. Ich spekuliere jetzt einfach mal auch den Schülervertretungen. Was wünscht ihr euch fürs kommende Schuljahr? Von wem auch immer, was wünscht ihr euch für die Schulen?
Ich würde sagen, wenn wir generell über Schülervertretungsstrukturen sprechen, dann das, was wir auch vorhin thematisiert haben, Partizipation, SchülerInnen müssen mehr eingebunden werden auf allen Ebenen, der Landesschülerausschuss, aber vor allem auch die, sage ich mal, Strukturen in den Schulen, die Basisstrukturen, auch die Bezirksschülerausschüsse müssen einfach gestärkt werden als Strukturen, damit SchülerInnen-Meinung auch gehört werden, weil letztendlich geht's um uns und letztendlich ist das die wichtigste Stimme im Bildungssystem.
Okay.
Ich denke, da kann ich mich nur anschließen, wenn ich mir die Sitzungen des LSA anschaue, dann gibt es manche Bezirke, die halt eben nicht vertreten sind. Dass wir das hervorheben, dass wir die bezirklichen Gremien, also der Bezirksschülerausschuss vor allem auch, in den jeweiligen Bezirken noch stärken, dass halt eben auch dort inhaltlich gearbeitet wird für den Bezirk. Dass wir natürlich auch als Landesschülerausschuss weiterhin eine starke Stimme für die Schülerinnen und Schüler gewährleisten, verschiedene Themen mit aufnehmen, auch Themen, die jetzt in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, mit aufnehmen. Ich denke, das Thema Rechtsextremismus an Schulen ist, glaube ich, das beste Beispiel. Das wurde mal ein paar Mal behandelt. Man sagt, ja gut, das ist halt eben ein Problem. Aber das wurde halt eben auch in Teilen durch uns als Landesgremien, dann auch gemeinsam mit anderen Landesvertretungen deutlich. Natürlich auch innerhalb der ersten Stufe der Beteiligung in der Schule müssen halt eben, wie gesagt, Möglichkeiten geschaffen werden. Und das habe ich ja schon zuvor gesagt. Demokratie muss an Schule gelebt werden und die Möglichkeit müssen wir schaffen.
Alles klar, das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
Das Schlusswort ist eigentlich, dass wir mehr Geld brauchen.
Das stimmt auch,
sage ich
als Finanzkoordinator.
Ja, der Landesschülerausschuss braucht mehr Geld. Wir kommen tatsächlich an die Grenzen unseres Haushalts und glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir aktuell sehr, sehr viel umsetzen. und sagen, melden deswegen jetzt schon den Bedarf an für die kommenden Haushaltsverhandlungen. Wir brauchen mehr Geld und es kann nicht sein, dass wir als achtgrößtes Land von der Schüleranzahl her den zweit, also den 15. Platz vom Haushalt für die Landesvertretung aushaben. Das ist aus unserer Sicht nicht ganz verhältnismäßig.
Okay, dann war das jetzt das Schlusswort. Dann danke ich euch, dass ihr euch wieder hinter meine Mikrofone gesetzt habt. Danke euch für die Zeit und für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es schon mal vorhin angekündigt, das ist die vorletzte Episode für dieses Schuljahr gewesen. Hören Sie gerne nächste Woche wieder rein in Episode 75. Ich freue mich auf einen spannenden Gesprächsgast. Ich werde noch nicht spoilern. Wenn Sie mögen, schalten Sie gerne wieder ein. Dankeschön und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.